So, wenn alles geklappt hat, dann sind wir jetzt sogar live auf YouTube und wir starten aber gleichzeitig auch unseren Podcast. Lieber Sebi, die Zuschauer sehen dich, sie sehen mich und wir nehmen aber, wie gesagt, parallel dazu erstmal einfach nur unseren Podcast auf. Ihr könnt jetzt live dabei sein. Ich verfolge diesmal aber auch parallel auch den Chat. Das werde ich mal machen. Das muss ja live, muss ja irgendeinen Vorteil haben.
Ja, hallo erstmal. Ja, hallo. Ich bin erstmal voll geflasht, weil ich sehe jetzt hier auf meinem linken Bildschirm sehe ich mich in Zoom. Auf dem rechten Bildschirm sehe ich mich so mit 20 Sekunden Verzögerung in YouTube. Jetzt habe ich das linke Auge und das rechte Auge ist nicht synchron ziehen. Gesund ist das nicht, oder? Ich muss das hier mal wegklicken. So.
Ja, ja, man darf es ja nicht so rein. Wir müssen miteinander reden. Das ist, glaube ich, hier das Beste, was man bei einem Podcast machen kann.
Das ist eine gute Strategie, ja. Ey, Sinan, ich wollte dir was erzählen.
Genau. Und dann erzähl mir was. Wir steigen, ich würde auch direkt sagen, wir steigen direkt ein. Aber was ist, erzählst du mir das jetzt vor dem Intro?
Ja,
erzähl
ich dir vor dem Intro. Das ist eine ganz kleine Minigeschichte.
Okay.
Du erinnerst dich, wir haben am Sonntag zuletzt gepodcastet. Da haben wir Premium-Folgen aufgenommen für unsere Klangküche. Und
genau.
Da habe ich dir erzählt, oh, nach der Aufnahme muss ich ja einen Halbmarathon laufen. Weil ich mich da so angemeldet habe und
Genau, da war, ich weiß noch, wir haben morgens wir haben relativ früh aufgenommen, 10 Uhr und dann hast du gesagt, normalerweise wir nehmen ja immer sonntags Premium-Podcast auf und dann hast du gesagt, ja, gleich gehe ich dann noch entspannte 21 Kilometer laufen.
Ja.
Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob das geklappt hat.
Ja, und zwar, man muss kurz erwähnen, ich war überhaupt nicht mehr im Training. Ne? Ich habe 4 Wochen lang sehr wenig trainiert und war überhaupt nicht fit und hatte deswegen ein bisschen Angst, das überhaupt zu schaffen. Und habe dann tatsächlich diesen Halbmarathon in meiner absoluten Bestzeit gelaufen. Zwei
das
Stunden,
freut mich sehr.
2 Stunden, 18 Minuten und 12 Sekunden. Und es haben 169.000 Menschen mitgemacht. Und ich bin auf Platz 16.750 gelandet. Also
das ist ja schon mal
obere 10%, ne? Also ich bin sehr zufrieden.
Und das freut mich sehr, ja.
Und jetzt kommt es aber, hätte ich jetzt einen normalen Trainingslauf gemacht, wäre ich deutlich langsamer gewesen und hätte auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal gehen müssen. Aber es hat mich so angespornt, gerade im Challenge-Mode zu sein, im Wettkampf-Modus zu sein. Da habe ich gesagt, nein, jetzt wird nicht hier irgendwie mal 100 Meter gegangen, auch wenn die Beine brennen. Nein, jetzt wird weitergelaufen. Und hat tatsächlich...
Ja, so, ich meine letztlich, ne, das, so funktioniert das halt mit Kopfsache.
Ja, genau.
Ne? Kopf macht einfach super viel Prozent aus.
Ja,
freut mich sehr, das zu hören. Dann würde ich vorschlagen, wir hören uns mal kurz noch das Intro an und danach geht's los mit unseren bekannten 4 Themen, vielleicht auch mehr.
Ja.
Herzlich willkommen beim 4-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan.
Alright, dann ich würde vorschlagen, du machst das erste Thema, oder?
Ich lasse dir gerne mal den Vortritt. Obwohl ich mache noch ein Mini-Thema vorher, ja? Sinan, ich kaufe mir gerade ein E-Auto, mein erstes.
Dein erstes E-Auto,
ja, genau.
Okay.
Also und wir kaufen
jetzt
uns das.
Natürlich die spannende Frage, was für ein E-Auto ist es?
Ein Hyundai Kona. Und
kenn ich gar nicht.
Ja, ist ein Kleinwagen, ist so vergleichbar mit einem Golf 4, so die Größenordnung, oder so ein Golf halt, ne? Und das ist dann das Auto für meine Frau. Und wir sind den letzte Woche Probe gefahren und waren sehr begeistert.
Okay, warte, ich muss das parallel hier gerade mal mir angucken. Oh ja, sieht ja ganz nett aus. Würde ich auch so in die Golfklasse, ne? So.
Genau, also ich fahre ja schon Hyundai den großen Santa Fe und bin sehr zufrieden und deswegen habe ich gedacht, warum nicht auch ein kleineres Modell und dann als E-Variante. Und man wird positiv überrascht, wenn man so ein Auto kaufen will zurzeit. Ja, mit ordentlich subventioniert.
Du meinst, man wird positiv überrascht so mit Geld, was man kriegt, ja?
Ja, also du kriegst es ja nicht direkt. Das fließt halt ein in den Autokauf sozusagen. Ne? Und, aber du brauchst zu Hause dann zum Beispiel so eine Ladestation im Idealfall und auch da wirst du subventioniert und so. Also kann ich nur empfehlen, Leute, kauft euch ein E-Auto.
Ich sehe gerade im Chat, die Leute fragen, ob das wirklich live ist oder ob wir das aufgezeichnet haben und so real live. Nein, das ist keine Premiere, das ist wirklich gerade live.
Jetzt ist Mittwoch, 21.05 Uhr.
Genau.
2021.
Und ich kann das ja auch demnach beweisen, weil ich hier ab und zu reinschaue und auch so auf Sachen eingehen kann.
Ja.
Ja,
Gut, wir müssen. Zian, jetzt habe ich zwei kleine Themen vorangeschickt und jetzt müssen wir mal ein ernsthaftes Thema hier machen.
Ja, ich habe so richtige, heftige Themen.
Ja, hau raus.
Die sind so heftig, da möchte ich eigentlich so ein bisschen warten, aber ich weiß es nicht. Willst du anfangen, soll ich anfangen?
Nee, ich habe ja zwei Themen in den Ring geschmissen, so zwei kleine, wie nennt man das, so Aperitifs und jetzt,
ja, genau,
jetzt
genau.
Kommt die Vorspeise eigentlich erst noch, ne?
Ja gut, ich hau direkt mit einem Hauptgang.
Okay.
mit so einem richtig heftigen Eintopf komme ich um die Ecke und zwar... Wir müssen jetzt mal ernsthaft über diese Impfgeschichte und die, wie sagt man das, diese Privilegien, Querdenker würden sagen, die sowieso Grundrechte, die man eigentlich als Normalsterblicher immer haben sollte, die ja jetzt stückweise zurückgegeben werden, ja, und für Geimpfte dann irgendwie jetzt doch schneller. Und ich habe eben noch gesehen, habe ich ein Statement von Herrn Lauterbach noch gesehen, dass er das für völlig selbstverständlich hält, dass ja jetzt Geimpfte und Genesene ihre Grundrechte zurückerlangen. Ja. Soll ich schon direkt sagen, was mich aufregt?
Ja, da muss ich schon fast dazwischengrätschen. Also die Grundrechte zurückerlangen ist ja eigentlich gar nicht korrekt. Also die wurden dir ja gar nicht weggenommen sozusagen. Ne? Also rein formal juristisch wurden dir ja keine Grundrechte entzogen.
Ich glaube sogar, er hat das sogar so formuliert.
Ja, das ist aber, ich glaube, das ist nicht richtig, wenn er das so formuliert.
Warte mal, ich habe hier den Screenshot.
Ja, ja.
Erster Satz. Die Grundrechte können nur eingeschränkt sein, wenn es dafür zwingende Gründe gibt. Und die entfallen, wenn man vollständig geimpft ist oder wenn man durch die Infektion gerade weder für sich selbst noch für andere ein Risiko darstellt. Somit ist die Rückgabe der Grundrechte hier alternativlos und richtig.
Ja. Also das ist mit Sicherheit nicht ganz sauber ausgedrückt, weil die Grundrechte hast du nicht verloren. Also die wurden dir nicht weggenommen. Es wurden einige Aspekte von den Grundrechten eingeschränkt.
Querdenker würden jetzt im Eck springen, aber ja.
Du hast ja noch andere Grundrechte, die hast du ja. Also du hast die immer, die Grundrechte. Die können dir nicht weggenommen werden, per Definition, glaube ich. Das geht gar nicht. Okay, die können nur eingeschränkt werden.
Ich bin kein Jurist, ich habe da zu wenig Plan.
Und da können auch nur die Einschränkungen zurückgenommen werden, aber die Grundrechte...
Ja, okay, Einschränkungen der Grundrechte, auf jeden Fall durfte ich jetzt nicht mehr, darf ich ab einem bestimmten, einer bestimmten Uhrzeit zum Beispiel nicht mehr raus, ich darf nur eine bestimmte Anzahl von Menschen treffen und so weiter.
Ja.
Heftige Einschränkungen, so. Und jetzt heißt es ja, gut, wer genesen ist oder wer vollständig geimpft ist, also Impfung 1 und 2,
und dann noch zwei Wochen Impfstoff. Und dann noch zwei Wochen Pause oder so, ne?
Ja, ja. Und die sollen jetzt so nach und nach peu à peu ihre Grundrechte, also ich habe jetzt gelesen zum Beispiel, so diese Kontaktbeschränkung fällt weg, Testung teilweise fällt weg, also die müssen keinen negativen Test mehr vorlegen. Und ich habe jetzt hier so grundsätzlich mal ein großes Problem bei dieser Geschichte, also wenn man das jetzt auch mal so weiterspinnt, ne? Was passiert jetzt wirklich? Also verstehe ich das richtig, um mal hier den Gunnar Kaiser zu machen, verstehe ich das richtig, dass sich vor allem die Jugend oder jüngere die Teile der Gesellschaft jetzt über ein Jahr stark zurückgenommen haben, ja, und jetzt als Letzte quasi dank der Impfpriorisierung in den Genuss kommen, wieder alles machen zu dürfen. Das ist schon hart.
Ja, ist hart. Aber ey, Sinan... Ich glaube, wir haben das vor einem Jahr hier schon besprochen. Und das Ding läuft darauf hinaus, ey, so eine Kackpandemie ist einfach nicht gerecht. Ne? Und wir sind ja ganz schnell...
Aber man könnte sie gerechter machen.
Ja, aber du kannst es nicht einfordern.
Beziehungsweise manches Unrecht darfst du ja nicht einfach so zulassen.
Ja.
Also,
du kannst aber...
Ich kann mal ganz kurz, ich möchte ein Beispiel geben. Vor allem, nehmen wir mal die Testung, ja? Okay, der Schnelltest, den kriege ich einmal pro Woche umsonst. So, aber ansonsten, also... ist mein Kenntnisstand, dass ich so einmal die Woche, ich habe auch schon mal einen gemacht, kann ich so einen Schnelltest umsonst machen. Aber es gibt ja Fälle, da brauche ich einen PCR-Test, den ich zum Beispiel auch selber zahlen muss. Also ich möchte mal ein Beispiel geben. Ich würde ja gerne dieses Jahr nochmal irgendwann in die Türkei fliegen. So. Und es kann sein, dass ich dann dafür einen PCR-Test brauche. Und vielleicht, und den muss ich selber zahlen, ne? Also PCR-Test zahlt ja der Staat nicht, zahlt die Fluggesellschaft nicht. Und wenn jetzt ein Geimpfter das nicht zahlen muss, dann hat der einen immensen finanziellen Vorteil mir gegenüber und ich kann überhaupt nichts dafür. Ich würde mich ja impfen lassen. Ich bin ja so ein Schlafschaf. Ich mache das ja sofort, aber ich kann ja nicht.
Ja. Ja, also wie gesagt, also die ganze Geschichte ist halt nicht gerecht, ne? Und du kannst auch nicht sagen, ja, nur weil derjenige einen Vorteil hat, möchte ich auch gerne diesen Vorteil haben zum Beispiel.
Nee, das sage ich nicht, aber also ich kann ja verstehen, dass er müsste nicht getestet werden, weil er ist geimpft. So, ich muss getestet werden, weil ich bin noch nicht geimpft, verstehe ich.
Ja.
So, aber warum muss ich das bezahlen? Also warum werde ich finanziell benachteiligt? Ich finde, dann musst du das umverteilen. Du musst es umverteilen. Ja, du musst sagen.
Aber Sinan, da sind wir ja, also finanziell war diese ganze Pandemie überhaupt nicht gerechnet. Also warum hat man nur den Kulturschaffenden in den Job weggenommen und den Steuerberatern, weil die im Büro arbeiten, nicht? Ja, also das war ja auch alles ungerecht. Das war ja auch nicht irgendwie fair.
Also jetzt argumentierst du so, dass du sagst, war ja schon vorher ungerecht, jetzt soll nicht, dass es immer noch ungerecht ist.
Also letztendlich, da müssen wir vielleicht mal ein ganz bisschen mehr Meta sprechen. Also die Regeln wurden ja aufgestellt von unserer Bundesregierung. Ne? Also die haben ja dann, oder vom Gesetzgeber, ja. Die haben ja dann Pandemie-Schutzgesetz und so, da haben sie alles reingeschrieben, haben sie auch ein paar Mal verändert während der Pandemie, ich glaube zweimal oder so. Und letztendlich haben wir damit auch die Regeln gemacht. Weil ist ja Demokratie, ne? Also wir haben die Leute entsandt in den Bundestag, damit die in unserem Sinne Gesetze machen. Und das haben sie dann auch getan. Und die haben dann halt so Sachen beschlossen wie, okay, hier Gastro und Kultur und so weiter, das machen wir komplett dicht. Und andere Bereiche lassen wir die Wirtschaft, hier die produzierende Wirtschaft und so lassen wir auf. Ob das gerecht ist oder nicht, also ist halt nicht gerecht gewesen.
Ja, gut, aber also sag ich mal so, Moment, erstmal die Zuschauer haben gesagt, du musst lauter, ne? Ich mach mich leiser, dann müsste das passen. So, ich mach mich ein bisschen leiser, damit du gleich laut bist wie ich. Ich schreie ja eh schon hier so. So. Ja, aber du musst halt, finde ich, schon schauen, dass du gewisse Ungerechtigkeiten natürlich, also du musst die Ungerechtigkeiten versuchen zu vermeiden als Regierung. Warum? Weil du sonst Spannungen in der Gesellschaft herbeiführst, ja, aber, warte, was eh schon passiert ist.
Okay, ja, aber ich kann ja auch Spannungen in Kauf nehmen. Also ich nehme jetzt einfach mal die andere Position ein, ja, die du nicht hast.
Ja, ja, ja.
Ich kann ja auch Spannungen in Kauf nehmen. Also das ist ja sowieso, wenn ich in der Regierung Gesetze mache, habe ich immer Spannung, ja, egal welches Gesetz ich mache. Kommt ja immer,
stimmt,
du hast ja nie 100% Konsens, gibt's ja nicht.
Nee, das nicht, aber du musst natürlich versuchen, weitestgehend wenig Spannung, also...
Nee, wo steht das? Wo steht das drin, dass ich das machen muss?
Ja, gut.
Das steht auch nicht im Grundgesetz oder so. Ja.
Ja gut, klar, du kannst natürlich auch sagen, ist mir egal, aber dann musst du dir natürlich
mit den Konsequenzen leben, ja, im schlimmsten Fall wirst du dann abgewählt oder wirst beim nächsten Mal...
Ja, aber dann musst du...
Das sehen wir auch vielleicht gerade zur Zeit, ne? Also die Union hat ja fallende Umfragewerte, aber ich weiß nicht, ob das muss.
Der muss nicht,
ja.
Aber es könnte im Interesse des öffentlichen Friedens irgendwie sein,
ich kann mir
dass
auch,
man sagt. So.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, hätten wir eine andere Regierung als jetzt, ne? Also wenn jetzt nur als Beispiel, hätten wir eine linke Regierung, dann wäre vielleicht auch die Kultur offen geblieben. Kann ja sein, ja? Und dann hätte man die Automobilindustrie zugemacht. Oder die Impfpriorisierung wäre anders ausgefallen, als sie jetzt ist, ne?
Ja, man hätte ja auch sagen können, junge Menschen zuerst. Ja,
genau.
Ich meine, die mussten sich zurücknehmen sowieso für die Älteren. Dann machen wir die jungen Menschen zuerst, damit die auch als Erste wieder am öffentlichen Leben teilnehmen können und so weiter. Ne?
Ja, genau. Also man findet bestimmt ein paar Argumente dafür und natürlich auch viele dagegen. Ne? Aber andere Länder haben es ja auch gemacht. Also ich glaube nicht, dass alle Länder auf der Welt die Impfpriorisierung aus Deutschland übernommen haben.
Nee, eine Freundin von mir aus Polen hat mir heute geschrieben, dass sie am 26. Mai jetzt geimpft wird und sie ist 27.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie zu einer Risikogruppe gehört.
Ja, das weiß man nicht, ne?
Aber also ich weiß, dass sie zu keiner Risikogruppe gehört und die haben einfach das nicht.
Ich glaube,
du kannst einfach anmelden.
Ich glaube aber auch, wir reden hier über einen Zeitraum, der sehr begrenzt ist. Also es ist ja absehbar,
ich hoffe es,
dass wir in wenigen Wochen... Ich glaube, ich habe das heute noch gelesen auf Spiegel Online. In Kürze wird schon der Zustand sein, dass wir mehr Impfstoffe haben als Leute, die sich impfen lassen möchten. Also das dauert nicht mehr lange. Und ich glaube, die sind jetzt auch gerade dabei, schon in einigen Bundesländern senken die Impfpriorisierung oder verändern die schon, also eher als es festgelegt wurde. Ja? Also die.
Ja, das musst du eh machen, weil ja, genau. Es fängt ja jetzt schon an, dass sich, also ich sag mal so, wenn du Connections hast und genug Geld hast, dann hast du eh bald eine Impfung.
Genau.
Ja?
Also ist jetzt nicht mehr das, so schwierig.
Also ich habe jetzt schon, also ich nenne natürlich keine Namen, aber ich kenne jetzt schon Fälle, wo einfach Leute geimpft werden und da weiß ich halt, da stimmt's halt im Portemonnaie und in den Connections, also den Leuten, die sie kennen. Und dann werden halt letztlich immer Fälle geschaffen, die dann, womit du im Prinzip in diese Impfpriorisierung reinkommst. Ne? Also dann auf einmal ist das ein Bekannter von einer Schwangeren oder das ist der, weiß ich nicht, der freiwillige Mitarbeiter eines Arztes ist er plötzlich. Also solche Geschichten passieren halt gerade, das kriege ich mit. Ne? Und das ist jetzt eh gerade eine heiße Phase, sage ich mal.
Also es gibt, gibt auch ganz triviale Gründe, einfach je nachdem, in welcher Region du bist, da gibt es einfach zurzeit ein ganz bisschen mehr Impfstoff als Leute, die sich impfen lassen wollen. Und dann, bevor die das dann im Kühlschrank einfach stehen lassen und gar keiner geimpft wird, arbeiten die dann ihre eigenen Wartelisten einfach ab, ne? Beim Hausarzt zum Beispiel.
Ja.
Und wenn du dich da ein bisschen drum gekümmert hast und so, dann kannst du da auch schon mal drauf kommen. Oder diesen Klassiker, abends um 16:50 ist noch Impfstoff übrig und es ist aber keiner da und dann rufen die einfach an, kannst du schnell vorbeikommen und dann fährst du da eben hin und dann kriegst du die Spritze. Das gibt's auch schon.
Ja gut, das ist natürlich schon wieder der gute Fall, den du da so beschreibst. Wie gesagt, dieses sich vormogeln passiert halt auch und das hat nichts mit irgendwie Impfstoff retten zu tun. Ne? Also das ist jetzt nicht so, ich nehme noch die Brötchen, die sonst weggeworfen werden, sondern das ist schon letztlich aktuell, passiert schon noch so der Fall, so man nimmt anderen Leuten letztlich was weg.
Ja,
das stimmt schon.
Ja, also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert in der Praxis, aber die werden ja angebrochen, diese Kanülen, diese Fläschchen und so, und die kannst du dann glaube ich, nicht mehr lagern, großartig. Dann musst du die wegimpfen irgendwie. Ne? Und deswegen werden auch.
Das ist mir klar, aber ich wie gesagt, die Fälle, die ich kenne, ne, wo dann,
wie nennen wir das noch?
Darf ich nicht so ins Detail gehen, weil Leute, die ich kenne,
anekdotische Evidenz,
die hören auch meine Sachen, nachher kriege ich hier voll auf die Schnauze, aber ich weiß halt einfach von wirklich, da kannst du sagen, dann erzählen die das auch noch so stolz, ja, also die erzählen so, ich werde nächste Woche geimpft, der frech, okay, wieso? Hier, ne, meine, ich darf es ja nicht erzählen, aber das ist so, und du stehst dann nur und denkst dann so, okay, naja, cool ist das nicht.
Ja, ich glaube aber, das ist ein ganz kurzer Zeitraum jetzt nur. Und das werden die meisten überleben. Ich glaube, das ist jetzt im gesamten Schissel, dieses komplette Misthaufen-Ding Pandemie, ne, ist das eher so ein kleineres Problem. Ob du jetzt drankommst oder in 3 Wochen drankommst, ey, who cares.
Gut, dann mache ich noch gut abgehakt, sagen wir mal so, ist vielleicht ein kleines Ärgernis. Ich hoffe, du hast recht, dass wir bald so schnell impfen, irgendwie, keine Ahnung. Und wenn ich dann letztlich meinen PCR-Test zahlen muss, okay, meine Community hat mich so krass unterstützt, ich werde mir den PCR-Test auch noch leisten können. Letztlich, darum geht's mir auch nicht, ne? Also, sondern es ist so ein bisschen so wieder. Manchmal ist es halt auch so ein Prinzipien-Ding, ne, dass man so denkt, okay, also irgendwie, ich hätte ja auch Ideen, wie man das regeln könnte. Ne? Du könntest ja auch sagen, die PCR-Tests werden von der Fluglinie bezahlt.
Oder vom Reiseveranstalter oder vom Hotel oder so.
Ja, genau. Der Preis wird aber quasi aufs Ticket draufgeschlagen. Ja? Mhm. Und dann, was passiert dadurch? Wenn ein Geimpfter fliegt, der muss ja keinen PCR-Test machen oder der muss keinen Test machen. Der zahlt aber den Aufpreis trotzdem. Ne?
Ja.
So, und dann hast du eine leichte Umverteilung. Dann zahlen im Prinzip, das ist das einfache Solidarprinzip. Mhm, ne?
Ja.
Also alle zahlen die Leistung, egal ob sie in Anspruch nehmen. Das wäre so mein Gedanke. So gehe ich eigentlich an so Probleme ran, wenn ich merke, da entstehen Ungerechtigkeiten. Ja, dann bezahlen es halt alle. Auch die Leistung nicht in Anspruch nehmen, ist am gerechtesten.
Sinan. In Indien ist gerade Apokalypse, ne? Und in anderen Teilen der Welt auch, mit Sicherheit, ne? Trotzdem kann sich Europa nicht aufraffen, die Patente für die Impfstoffe freizugeben, so dass sie sich das vor Ort selber mixen können, das Zeug.
Tja.
Also ich finde, sowas zum Beispiel ist viel krasser als, ja, muss ich jetzt 100 Euro hier für das Ticket für den PCR-Test selber zahlen oder nicht? Weil für mich ist das so, selbst in der allergrößten Not, ja, in der größten Katastrophe seit 100 Jahren, ne? Wird trotzdem noch Geld gemacht. Also wird trotzdem noch mit diesen Patenten, wollen die noch ihre Milliarden scheffeln und die Aktienkurse nach oben. Also wenn du schon beim Thema Umverteilung bist, dann könnte man das auch mal kurz ansprechen.
Ja gut, dann muss ich, was du jetzt gerade machst, ist natürlich zu sagen, ich suche dir gerade noch eine größere Ungerechtigkeit raus.
noch größer, okay.
Eine noch größere und dann können wir noch eine größere finden und so weiter. Ja, mal sehen.
Ja, das finde ich schon, also das könnte man kurz mal erwähnen. Also dass die trotzdem, also ist ja nicht nur die Hersteller sagen, nicht nur wir geben die Patente frei, sondern auch die EU sagt das, ne? Also die Patente werden nicht freigegeben. Das bleibt alles schön hier und wir verkaufen euch das Zeug. Aber nicht selber herstellen dürft ihr nicht. Ja.
Ich kriege hier gerade noch eine interessante Anfrage rein und zwar, das ist nämlich ganz spannend. Also angenommen, eine Schwangere, deren enge Kontakte alle bereits geimpft sind, bietet dir an, dich als Kontaktperson zu nennen, obwohl sie gar keinen engeren Kontakt zu dir hat. Würdest du ablehnen? Das ist natürlich jetzt auch eine interessante Frage. Ich beschwere mich gerade darüber. Hab mir aber natürlich stimmigerweise noch nicht selber die Frage gestellt, ob ich das Impfangebot überhaupt dann in Anspruch nehmen würde, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte. Weil das muss man natürlich, das gehört zur Wahrheit und ich predige ja auch immer differenzieren. Deswegen muss man natürlich sagen, klar, jetzt muss ich gerade überlegen, boah, ich habe halt gar keine Kontakte, ich habe keine Privilegien sozusagen, aber wenn ich jetzt jemanden hätte und der würde mich anrufen und sagen, ey Sinan, wie sieht's aus, brauchst du Impfung?
Brauchst du Impfung?
Ja, wenn man das aus der Seite sieht, dann kann man es den Leuten wahrscheinlich schon wieder fast nicht übel nehmen. Ach, es ist schwierig. Ist halt gerade echt so ein Run drauf, ne?
Ja, also der Run wird noch ein bisschen krasser, wenn man jetzt sieht, ab morgen vielleicht sogar schon, ne? Dass du auf einmal wieder ins Kino gehen kannst, wenn du deinen Impfausweis mitbringst.
Hart finde ich auch so, also bei dem Gedanken, also das geht eigentlich gar nicht, ne? Dass dann so, die dürfen rein und du als Nicht-Geimpfter gar nicht.
Ja, eben nicht. Also, das gibt's als in der, wir bewegen uns ja hier in der Juristerei und da gibt's das nicht. Diesen Neid, das gibt's nicht. Nur weil er das darf, möchte ich das auch.
Nicht Neid. Ja. Das ist einfach, das ist eine Frage von Solidarität. Also, aber ich verstehe auch den anderen Punkt. Du kannst ja jetzt auch nicht das Kino bestrafen, ja, was jetzt vielleicht anfängt, mit Geimpften wieder Geld verdienen zu können, kannst du ja nicht sagen.
Nee, sorry, bleibt jetzt sind zu. Noch nicht alle ja, geimpft. Das geht nicht. Die Seite hat zwei Medaillen. Nee, die Medaille hat zwei Seiten. Entschuldigung.
Das ist einfach verzwickt. Und hinzu kommt noch, jetzt muss man noch sagen, also wie gesagt, meine Querdenker-Bubble, da lese ich ja, die wollen ja auch gar keine Impfung, das ist ja gar nicht deren Ding. Ne?
Ja.
Jetzt muss man natürlich auch noch bedenken, was ist mit denjenigen, die wirklich sagen, nee, ich will die Impfung gar nicht.
Ja, gibt es auch viele mit Sicherheit. Das ist das, was ich vorhin sagte. Also wir werden in Kürze mehr Impfstoff haben, als wir eigentlich Impfwillige haben, weil einfach nachher 30% der Deutschen oder so wollen sich gar nicht impfen lassen. Ne? Oder 20%. Ja. Ich glaube, viele...
Ja gut, wenn es 20% sind, wäre ja okay. Das könnte man doch, meine ich zumindest, verkraften. Also wie ist da die Taktik, dass man jetzt erstmal so ein bisschen Druck macht und am Ende sagt man, okay, wir haben 80% geimpft, drauf geschissen, die Herdenimmunität reicht.
Ja, also die Politik wird sagen, jetzt haben alle ein Impfangebot und das wird irgendwann im Juli sein und damit ist unser Job getan. Also das ist der erste Punkt. Also die Politik muss einfach nur bereitstellen, ob die Menschen das dann machen oder nicht. Das ist dann deren persönliches Problem. Ja,
ja, ja, aber wir gehen mal jetzt davon aus, irgendwann hast du diesen Fall Kinobesuch. Ja.
Und dann wird...
Jetzt erstmal ist ungerecht, weil ich kann mich gar nicht impfen lassen.
Ja, dann kommt, das wird ganz schnell. Also ganz viele, die am Anfang der Pandemie gesagt haben, wenn mal ein Impfstoff da ist, werde ich mich nicht impfen, die werden ihre Meinung ändern. Und zwar einfach aus dem Grund, ihre ganzen Freunde gehen auf einmal alle wieder in Restaurants essen, gehen ins Kino, fliegen in Urlaub und du musst immer noch zu Hause rumsitzen und kommst nirgendwo rein. Das geht dir irgendwann so auf den Sack, dann sagst du, ach komm, ich gehe jetzt auch zum Arzt und hol mir auch die Impfung. Pieks. Und damit ist das
okay, durch. Das ist natürlich, also um mal die Querdenker-Seite einzunehmen, das ist natürlich schon, das grenzt schon fast so an Nötigung.
Das ist schon, ja, ist aber der Unterschied ist immer noch fein.
Das,
ne?
Also, das ist schon unterschwellige Erpressung.
Das ist unterschwelliger Impfzwang ist das. Aber so ist das doch. Also du kannst ja auch nicht, es gibt ja auch noch andere Beispiele, wo du irgendwas, wenn du irgendwas nicht möchtest, dann kannst du einfach nicht mitmachen. So. Also wenn du unbedingt dein Bengalo-Feuer unbedingt überall anzünden musst, wo du hingehst, ja, kriegst du spätestens im Supermarkt ein Problem, weil da kannst du halt einfach kein Bengalo abfeuern, ne? Das geht nicht. Und du musst, das sind dann halt so die Regeln, ne?
Naja gut, gerade im Chat schrieb einer, ja, die müssen halt warten, bis die Pandemie überwunden ist, weil spätestens auch dann, wenn es überwunden ist, musst du irgendwann ja Leuten auf, also du, das wirst du ja nicht ewig aufrechterhalten lassen können, dass du sagst, Kino nur mit Impfausweis. Also
nee, ich glaube,
das fände ich schon.
Das pendelt sich so. Also wir haben so einen krassen Ausschlag jetzt, ne? Und wie die Grippe, ja, ich will das jetzt nicht vergleichen, Corona mit der Grippe, aber wie die Grippe wird das dann irgendwann so sein, das existiert dann in der Gesellschaft und da werden auch immer jedes Jahr ein paar Leute krank und so. Und einige impfen sich gegen die Grippe, andere nicht. Aber das wird irgendwann zur Normalität werden, kann ich mir gut vorstellen. Und genauso wird das nachher mit dem Coronavirus aussehen.
Na okay. Ja,
und,
ja gut, dann hoffe ich mal, du hast recht. Das ist jetzt einfach so eine Phase, wo man so durch muss. Und ich werde jemand hat auch hier gerade geschrieben, wirklich kein bisschen neidisch, Sinan, vielleicht auch ein bisschen Neid. Dann versuche ich das jetzt zu ertragen. Und wenn ich tatsächlich einen PCR-Test bezahlen muss, ich werde es verkraften.
Das wirst du verkraften. Und ich glaube, diese Pandemie hat schon viel schlimmere Sachen abverlangt von einem als...
Ich will aber auch ins Kino.
Wir haben jetzt, man darf sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das Ding heißt ja Covid-19, ja, das ist 2019 entdeckt worden. Wir haben jetzt Mitte 2020...
Ja, gibt's da mal ein
Update. Ja, aber seitdem haben wir ja schon, also kurz danach haben ja die Clubs alle schon zugemacht und die Diskotheken und so. Ja. Das ist ja irgendwann im so März, Mitte März war das 2020. Und wenn die dann jetzt erstmal nach dem Sommer, weiß nicht, vielleicht im September, Oktober öffnen können mit Impfausweis, das wäre doch schon mal eine gute Sache, oder?
Ja, ja.
Das ist die Frage, ja, klar, ob man sich das dann trotzdem traut, da hinzugehen, so noch, ne?
Ich habe irgendwie, was habe ich gesehen, bei, war das Heute Show oder Extra 3 oder so, demnächst die erste Ü80-Party, weil die ja jetzt geimpft sind.
Ja.
Die Clubs öffnen jetzt für Ü80.
Mein Gefühl sagt mir auf jeden Fall, dass wir in nächster Zeit erstmal richtig Probleme mit gefälschten Impfausweisen bekommen werden. Die sind ja wertvoll dann. Also, ne, das sind ja Eintrittskarten. Das sind ja hier deine Eintrittskarte in den Urlaub und so weiter. Und ich glaube nicht, dass die so gebaut sind aktuell noch, dass die 100% fälschungssicher sind, so wie Bargeld zum Beispiel, ne? Und ich glaube.
Meinst du meinen gelben Lappen, den ich oben da seit 30 Jahren habe, der ist nicht.
Hat kein Wasserzeichen. Ich glaube, das Ding kannst du auch einfach unter deinen Drucker legen und dann einfach mal da so einen Stempel ausdrucken. Also ich glaube, das funktioniert auch. Man weiß es nicht. War jetzt kein Tipp hier, ne?
Es ist ja auch schon passiert.
Ja, mein Gefühl sagt mir, da wird noch ein bisschen mehr passieren. Das geht jetzt gerade erst los, ne?
Okay, Hans T. schreibt, 80s Party dann mal anders. 80s.
Ja.
Kann man ja auch anders verstehen.
Also ich kann dir gar nicht sagen, und jetzt Grüße an meine ganzen Kollegen aus der Gastro, Diskothekenbesitzer und DJs vor allen Dingen. Was freue ich mich für euch, wenn ihr wieder auflegen könnt und arbeiten könnt in der Gastro. Und also hinterm Tresen und die Geschäftsführer und alle möglichen Leute, dass die so lange durchgehalten haben jetzt und wie die auch durchgehalten haben, ne? Also echt Respekt. Da ist jetzt nicht irgendwie ein paar sind abgedriftet in die Querdenker, habe ich mitbekommen. Aber das war echt die Minderheit. Die meisten haben einfach tapfer durchgehalten. Die waren kreativ, haben dann Twitch-Kanäle aufgemacht, verdienen da jetzt sogar mittlerweile mehr Geld mit Twitch als vorher in der Diskothek und so weiter. Also echt toll, was sich da gemacht hat und wie die Leute durchgehalten haben. Und jetzt ist Endspurt, Ziel gerade. Wenn nicht noch so eine neue Mutation oder so kommt, das hatten wir auch schon mal gesehen, dann sieht das
vielleicht. Ich habe mit einer befreundeten Ärztin gesprochen. Sie sagte, sie geht wirklich einfach davon aus, dass letztlich das Corona-Ding, also dass es eine jährliche Impfung irgendwann geben wird, die dann aber einfach letztlich wahrscheinlich erstmal so freiwillig einfach sein wird. Und also dass das wahrscheinlich durch die Mutation und so darauf hinauslaufen könnte.
Ja, ist ja wie eine Grippe dann. Genau das, was ich gerade sagte. Ja. Die mutiert ja auch, die Grippe, jedes Jahr die Influenza. Genau. Und ich habe heute gelesen, für Kinder entwickeln die sogar gerade schon Schluckimpfung. Also die musst du nachher noch nicht mal mehr spritzen, sondern die kannst du dann, hast du das früher auch gehabt, Schluckimpfung in der Schule?
Boah, ich kann mich nicht
erinnern. Schon, also wir mussten dann, in der Schule war das und dann ein Zuckerstück, so ein Zuckerwürfel und da wurde dann ein Tropfen drauf gemacht und den musste man dann...
war das nicht Polio?
Ja, Kinder, gegen Kinderlähmung oder so.
Kinderlähmung?
Ja, ja, das hat man zweimal irgendwie dann oder viermal oder so. Oder gegen noch was anderes. Weiß aber du nicht. Kriegst erste Impfung, zweite Impfung, Schluckimpfung.
Ja, gut. Das war mein Thema, mein Impfthema.
Ja, finde ich gut.
Du bist dran. Ich schmeiß den Ball rüber.
Ja, wir müssen einmal über, ganz kurz vielleicht nur sprechen über Kanzlerkandidaten.
Mhm. Okay.
Also wir haben ja jetzt im Rennen den Armin, ne? Und die Annalena.
Ja.
Und ja. Den Olaf. Und FDP hat, glaube ich, keine.
Der Olaf. Der Olaf, der heute gesagt hat, er geht von guten 20% für die SPD
im
aus.
Im oberen 20er-Bereich.
Oberen 20%.
Ja.
Wem will er die abknapsen? Das habe ich noch nicht verstanden, aber.
Ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, beim letzten Mal haben die so 23% gemacht, ne? Und jetzt sind die so bei Umfragen so 13-14%, mal 15%. Also, ich weiß jetzt nicht, welche Sorte Lack er getrunken hat. Aber schwierig, ne? Ich finde das ja ganz interessant. Also die FDP hat ja keinen...
Ja, oder warte, pass auf. Vielleicht ist das, ich überlege immer, vielleicht ist das eine Taktik. Du sagst etwas, was so ist, dass jede Zeitung das erwähnt im Marketing. Was passiert dann? Ja, und dann bist du natürlich, Olaf Scholz redet von 20%. Also Olaf Scholz? SPD, stimmt. Also die haben ja auch ein Parteiprogramm. Also was vielleicht so die Idee, so Guerillataktik. Du spielst dich so in die Schlagzeilen nach vorne.
Ja, das hat aber leider nicht funktioniert.
Das ist völlig ein Schwachsinnsmeldung.
Das wäre ein Schwachsinnsmove. Ja, der hat das gestern gesagt und irgendwie ist das jetzt auch nicht großartig aufgeploppt. In den
ja, du hast es mitbekommen, ich habe es mitbekommen.
Ja, aber das war eine Randnotiz.
Randnotiz.
Naja, ja, okay. Wer wird dein nächster Kanzler oder Kanzlerin?
Ich habe ja bei Sinans Woche die Show so massiv Werbung gemacht für die Grünen und habe gesagt, wenn sie Baerbock aufstellen, dann wähle ich Grün. Jetzt habe ich heute was gelesen, einen Tweet von Cem Özdemir und der hat mich tatsächlich etwas geschockt, muss ich gestehen. Ich habe es gerade nicht parat, aber er hat im Prinzip gesagt, dass die SPD, wenn sie so weitermacht, bald eine weitere Linkspartei wäre und das kann ja irgendwie keiner wollen. Und irgendwie las ich das alles ziemlich nach einer Bewerbung für Schwarz-Grün. Und da muss ich dann sagen, ach, okay, Moment. Also... Dass jetzt ein Cem Özdemir schon so direkt, weiß nicht, die SPD angreift und dann auch noch so dieses Links-Rechts-Denken. Ich habe echt gedacht, so die Grünen hätten das so ein bisschen überwunden, zumindest in ihrer eigenen Wahrnehmung sagen sie ja immer so, wir wollen nicht in Links und Rechts denken und so weiter, ne? Und dann so eine Aussage,
Ich würde das vielleicht jetzt nicht richtig krass auf die Goldwaage legen, was Cem Özdemir sagt. Und es ist auch Wahlkampf, ne? Da werden noch viele Sachen und viele Dinge gesagt, die hinterher besser nicht gesagt worden wären. Oder
ja, aber da sagst du also allein das schon. Ich habe immer, also ich kritisiere so viel an der CDU rum, vor allem an ihrer Art, Wahlkampf zu machen. Und immer dieses so extrem vor...
Weißt du, warum der das sagt?
Links oder grün,
aber Sinan, das ist Taktik.
So zu warnen.
Nein, Sinan, ja? Das ist Taktik. Das fällt dann immer unter, wir müssen uns abgrenzen. Wir müssen klare Kante zeigen. Das sind immer diese, man will sich abgrenzen von einer anderen Partei und dann haut man mal so ein Ding raus. Da würde ich das einsortieren.
Ja, aber ich finde das, also ich weiß, ich bin wahrscheinlich wieder irgendwie die Minderheit der Minderheit aller Wähler, aber mich... schreckt das ab und ich fand irgendwie, muss ich gestehen, was ich so hörte von Frau Baerbock und von Habeck, ne, wie heißt er?
Ja, Habeck. Ja.
Was ich so gelesen habe, war immer so, wir wollen jetzt, also ne, man hat die immer versucht, darauf festzunageln, ihnen irgendwie sowas zu entlocken und dann haben sie gesagt, nein, wir haben unser Programm, wir wollen mit Inhalten und so weiter und das hat mich angesprochen, ja. Und genau dieses andere Runtermachen, dieses Parteienbashing, finde ich persönlich immer so einen richtig schwachen Move, weil es eigentlich, also wenn dein Wahlkampf so aussieht, dass du einfach nur vor anderen warnst, Also dann glaubst du irgendwie nicht so richtig an dich.
Ja, das muss ich dir aber leider jetzt, also wenn du jetzt eine andere Partei wählen willst, das machen alle Parteien, ne? Das ist das Problem. Also
ja, aber manche machen es halt mehr, manche ja, weniger. Und wie gesagt, bei den Grünen habe ich es zuletzt zumindest von Frau Baerbock und so nicht wahrgenommen. Da wurde nicht irgendwie gesagt, so wenn ihr CDU wählt, dann so und so. Das fand ich irgendwie mal gut, dass man einfach mal sagt, ey, wisst ihr was, die anderen machen, lass die mal machen. Wir haben unser Programm, das ist unser Programm, wenn es dir gefällt, wähl uns. Das hat mich irgendwie persönlich angesprochen. Und jetzt kriege ich aber aus der Partei halt so, ja, du sagst, das ist so Taktik. Mir hat das einen Dämpfer gegeben. Ich habe so gedacht, ja, okay, also ich fände es halt schön, wenn man das mal überwinden kann. Wenn einfach mal jeder über sein Programm spricht, anstatt irgendwie immer davor zu warnen, was jetzt passiert. Weil ich finde, diese Warnungen, die sind halt auch, muss man sagen, irrational. Ja, also wir hatten jetzt 16 Jahre lang CDU oder so und ich bin jetzt nicht ultra zufrieden, aber natürlich ist jetzt auch nicht Deutschland vor die Hunde gegangen und auch wenn du jetzt grün wählst, also was ich da für Horrormeldungen aus der rechten Ecke lese, da denke ich mir auch so, Leute, können wir mal die Kirche im Dorf lassen? Also
ja, also zur Zeit, ich
man kann, das sind so Sachen, so dann entwickelt sich was in eine Richtung und sobald es sich sehr krass in eine Richtung entwickelt, würde auch wieder eine Gegensteuerung letztlich stattfinden. Ja, also dieses Horrorbild von wird vor die Wand gefahren.
Sinan, also ich glaube, du machst den Fehler, also es ist gerade, der Wahlkampf hat angefangen, ja, und du machst den Fehler und versuchst jetzt jeden Satz, der gesagt wird, irgendwie aus irgendeiner Richtung zu analysieren und den zu gewichten. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Da wird so viel gebellt und gebrüllt und ich glaube auch, das meiste, was sie da erzählen, das sind PR-Floskeln, die sich in irgendwelchen Meetings ausgedacht worden sind, aber da stehen die Leute gar nicht selber hinter. Der Paul Ziemiak hat auch irgendwie was gestern oder heute rausgelassen.
Der Ziemiak haut nur so Scheiße.
Ja, das
Scheiße
ist sein Job. Der ist Generalsekretär. Der muss laut sein. Der ist der Kampfhund der Union. Ja, er muss.
Aber, warte mal ganz kurz. Nee, ich akzeptiere das so nicht, was du sagst. Dann muss ich halt leider die ganze Zeit sagen, dann hat er einen beschissenen Job und dass es seinen Job überhaupt gibt, ist völlig fragwürdig, weil es meiner Meinung nach sogar Demokratie zersetzend ist, weil es genau dieses Nicht-Inhaltliche und dieses total,
ja, da gebe ich dir recht,
nur gegenseitige Angreifen völlig fördert, ja, und nicht, also ich will am Ende, will ich wissen, was ist das Produktive? Was kommt
Sinan,
dabei jetzt?
In der Geschichte des Boxsports hat es da schon mal Tiefschläge gegeben? Ja, in jedem Kampf, Sinan. Ja. Ja, das ist einfach, das gehört dazu, obwohl es nicht erlaubt ist, obwohl es nicht cool ist, passiert es trotzdem. Und das hört auf am 26. September.
Okay, anders gefragt, werden wir dann nie rauskommen?
Da werden wir nicht rauskommen, nee.
Also, das heißt, egal wie sehr wir in Bildung investieren, also die Menschheit hat sich ja schon krass weiterentwickelt, ne? Also wir haben ja schon vieles überwunden. Ich würde schon sagen, wenn ich mir jetzt so Deutschland, Europa so anschaue, finde ich, ist das schon ziemlich menschlicher und weniger barbarisch als vor ein paar hundert Jahren. Also ein bisschen in die richtige Richtung haben wir uns ja schon entwickelt. Also
finde ich ein gutes Beispiel. Nur verbal noch nicht. Ich glaube, also wenn man sich jetzt, ich bin kein Historiker, ne? Aber ich glaube, wenn wir uns mal den Wahlkampf angucken, wie er in den 20er Jahren in der Weimarer Republik stattgefunden hat und heute stattfindet, ist das deutlich zivilisierter als damals. Bin ich mir ziemlich sicher. Und also da hat schon sich was zum Positiven hin entwickelt. Bis wir hier mal irgendwie einen Wahlkampf haben in Deutschland, der richtig gesittet ist und in dem es richtig harmonisch zur Sache geht, da werden vielleicht nochmal 100 Jahre vergehen müssen. Aber zur Zeit, da sind wir noch nicht.
Ich bin halt immer so.
Da wird rechts und links getreten und das ist hier, am Ende will man ins Ziel. Die kleben ja auch, die wollen ja auch alle an ihren Sesseln kleben bleiben. Also es gibt ja so viele Abgeordnete, die gerade Panik haben, weil sie vielleicht ihr Mandat verlieren, ja. Und da greift man dann auch zu harten Bandagen. Das ist einfach so.
Gut, dann wäre ja trotzdem mein Job. mein Sinanswoche-Job wäre ja dann, meine Meinung erstmal dazu kundzutun und vielleicht die Leute darauf zu sensibilisieren, zu sagen, ey, achtet mal drauf, wer solche Taktiken fährt und lasst euch davon nicht einlullen und vor allem, ja, also ich persönlich finde das ist ein ja, ein Kriterium, etwas nicht zu wählen, wenn eine Partei, ich meine jetzt eine Person bei den Grünen hat es jetzt gemacht, Cem Özdemir hat jetzt mit dieser komischen SPD-Bashing da angefangen. Man müsste jetzt natürlich insgesamt betrachten, wie viel passiert das, wer macht das, wie viel, aber wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, das passiert da irgendwie ständig und irgendwie wird überhaupt nicht mehr über Inhalte gesprochen, CDU, sondern einfach nur noch gewarnt vor radikalem Linksruck, ja, und so.
Es wird gewarnt
vor. Also dann würde ich irgendwann sagen, okay, Leute, achtet mal darauf. Für mich wäre das ein Ausschlusskriterium.
Ja. Also CDU gerade so, wir brauchen Innovation, wir brauchen, Deutschland muss nach vorne gehen und wir brauchen nicht Verbote und sowas, ne? Das ist also so völlig hohlphrasig alles, ne? Also ohne dass konkret irgendwie was gesagt wird. Aber dann wird nochmal gegen die Verbotspartei gewettert und so. Das ist gerade, ich weiß nicht. Man muss das selber rausfiltern und dann sich nochmal. Ich finde das gut, dass du da aufklären willst. Das finde ich gut. Was ich zum Beispiel beobachte gerade ist, ich habe das gestern gesehen in meiner Facebook-Timeline, da hat ein Bundestagsabgeordneter eine Rede gehalten und die war echt hart. Also da war, der hat richtig einen vom Stapel gelassen. Und das Video war dann mit dem Namen des Politikers tituliert. Oben. Und dann Komma die Grünen. Ja, und da hast du dir am Kopf gepackt, was der da erzählt hat. Und dann darunter die Kommentare, die Grünen, die spinnen alle und was die für eine Scheiße erzählen und so. Und es hat mich eine Sekunde Google-Suche gebraucht. Ich habe den Namen des Politikers gegoogelt. Ja, der ist AfD-Mitglied gewesen und der hat da eine AfD-Rede gehalten. Und hat irgendjemand da das Label Grüne dran geschrieben, weißt du? Und die Leute checken das nicht. Und die kriegen das nicht auf die Kette, dass das gerade, was der sagt, das kann eigentlich gar nicht von den Grünen kommen. Das war radikal, das war rassistisch, ja. Und sowas stört mich schon dann doch noch ein bisschen mehr.
Ja, ja, da gab es ja jetzt auch den Fall, ne, dieses mit den, die Grünen wollen Einfamilienhäuser verbieten, ja. Und dann kommt raus, ist eine Fake News, ist einfach eine Fake News, so. Aber so auf der Ebene bewegen wir uns dann teilweise, was Wahlkampf anbelangt, indem einfach behauptet wird, irgendeine Lüge rausgehauen wird. Und ja, das finde ich halt ziemlich zermürbend.
Ja,
ne?
Also,
ich gebe mir schon Mühe, wenn ich Leute fertig mache oder auch runtermache, dann nehme ich mir wirklich ein Zitat, was die auch wirklich gesagt haben.
Ja, das Geile ist ja, wenn man das subtil macht. Ja. Ne? Also so unterschwellig zwischen den Zeilen, da kann man ja immer gut irgendwelche Gemeinheiten verstecken und dann kann man hinterher sagen, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Aber das passiert jetzt, vor allem jetzt im Wahlkampf, wird das immer weniger. Und warte mal ab, die letzten 2-3 Wochen vor den Wahlen, da wird das immer richtig übel. Da wird richtig mit Schlamm geworfen. Ja. Aber nimm mir mal eben nimm mir mal eben 3 Gründe, nicht die Union zu wählen bei der nächsten Wahl.
3 Gründe, nicht die Union zu wählen. Erstens, ich glaube,
kurz, ne?
Zu lange im Amt sein ist einfach nicht gut, egal welche Partei.
Also in der Regierung sein, mal so.
In der Regierung zu sein, das sind irgendwann, also das würde ich jeder Partei sozusagen, also auch wenn wir jetzt 20 Jahre Grüne gehabt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich auch, bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendwann sind Strukturen so fest, ja, die kennen sich alle, da wird geklüngelt, das siehst du ja jetzt an der CDU. Was ist denn da letztlich passiert, also mit diesen ganzen Affären und, also Affäre eigentlich,
das ist der zweite Grund oder was?
Nee, das ist noch der erste. Das gehört dazu. Das halt, wenn du zu lange im Amt bist, dann, ne, also dann, du brauchst mal so Erfrischung, Erneuerung, auch mal andere machen lassen. So, mal neue Struktur, neue Wege. Und das zweite ist, ich finde, die CDU hat keine Vision. Ja, also das ist aktuell alles, was ich lese und höre, ist, jetzt bloß nichts verändern, es ist doch ganz okay, das mag auch okay sein, ich finde es auch in Ordnung, wenn man das wählt, ich habe da nur persönlich keinen Bock drauf, ich finde, man darf sich auch mal trauen, jetzt eine Vision zu haben, irgendwie zu sagen, ey, ich kann mir das irgendwie noch besser vorstellen und vielleicht ist es nicht besser, aber das Risiko, also an dem Punkt bin ich, dass ich das Risiko eingehen würde, dass ich sagen würde, ey, lass es mal ausprobieren, vielleicht wird es besser, vielleicht wird es auch schlechter, dann haben wir halt einen Fehler gemacht, aber deswegen wäre ich mal für was Neues, so. Und drittens, weiß nicht, hast du was?
Ja, also für mich ist der Hauptgrund fast schon, wie schlecht uns die Regierung durch die Pandemie geführt hat. Also mit der Regierung meine ich dann hauptsächlich Union. Und was ich denen richtig übel nehme, ist, dass die so Sachen wie Kindeswohl untergeordnet haben unter wirtschaftlichen Interessen. Also man hat Kinder bis zu einer sehr hohen Inzidenz in die Schulen geschickt und also Gefahren ausgesetzt. Mhm. Aber die Wirtschaft wurde nicht mal angetastet. Ja, also da gab es noch nicht mal Maskenpflicht in den Büros und so weiter. Ja, und das nehme ich denen echt übel, dass die dass die Gesundheit da untergeordnet haben vor wirtschaftlichen Interessen. Das finde ich nicht gut.
Also quasi letztlich, ja, es geht dann weitestgehend ja auch um Familienpolitik, wirklich weit, weit hinter wirtschaftlichen Interessen.
Genau, man hätte ja zum Beispiel auch, man hätte das ja alles anders machen können. Wir haben jetzt so einen 6 Monate Kack-Lockdown gehabt, man hätte auch vielleicht mal einen kurzen Lockdown gemacht und so, ne? Und dann, egal, also das nehme ich den übel. Dann glaube ich, dass da so viel Korruption herrscht in der Partei. Hier mit Aserbaidschan-Connection und Maskendeals, das kommt jetzt alles so ein bisschen, wird das so aufgekratzt an der Oberfläche und ich glaube, dass der Sumpf ist da richtig tief. Also richtig, richtig tief. Und der muss einmal trockengelegt werden. Also alleine deswegen würde ich sagen, die sind nicht wählbar. Und
das geht ja einher mit meinem ersten Argument. Ich glaube, letztlich, sowas entsteht ja aber auch. Ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass du...
Das ist wie bei der FIFA, weißt du, die gibt es seit 60 Jahren oder so und keine Kontrolle, dann wie so ein Krebsgeschwür bildet sich das automatisch aus, ne? Und
ich würde sogar sagen, dass das ein Stück weit, das ist einfach menschlich. Also stellen wir uns vor, wir hätten jetzt keine Ahnung, den größten Club Deutschlands und wir sind seit 50 Jahren da die Diskothekenbetreiber und kennen die DJs und so. Wir würden irgendwann wahrscheinlich auch immer weiter dazu neigen, einfach nur noch die Aufträge, Jobs, ich meine, ist jetzt vielleicht freie Wirtschaft, da wäre das okay, aber wir würden einfach nur noch mit Freunden, nur noch schustern uns gegenseitig die Aufträge zu und so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so bei der CDU passiert das dann irgendwann auch. Ich glaube nicht, dass die teilweise überhaupt, ich weiß nicht, ob die dafür noch so ein Unrechtsverständnis haben. Also ich glaube, die fühlen sich sogar im Recht.
den Eindruck hatte ich auch. Also was da ja in den letzten Wochen ans Tageslicht kam, das war echt schon haarsträubend und sehr bedenklich, dass man da noch Profit gemacht hat mit der Not anderer Menschen. Also das ist echt so moralisch Gefrierpunkt war das. Und als letztes würde ich sagen, das hast du aber auch schon gesagt, ich sehe Deutschland gerade in der Gefahr, dass wir ein bisschen abgehängt werden international. Also wir sind kein Technologie Marktführer in irgendwas, ja. Die ganzen großen Technologiekonzerne sind alle nicht mehr in Deutschland und in Deutschland diese Automobilindustrie wird auch abgehängt und so weiter und das Internet ist hier langsam und so. Und diese ganze, und wir haben das jetzt auch gesehen, wir sind immer noch das Land der Faxgeräte, ja. Und sobald man auf einmal Digitalunterricht machen muss, klappt das nicht, ja. Das funktioniert nicht. Ja. Und das hat alles die Union verpennt und verschlafen und ich traue denen nicht zu, das innerhalb von kurzer Zeit zu lösen, dieses Problem. Da gebe ich lieber jetzt mal anderen Leuten die Chance.
Ja, ich glaube auch, auch das ist wieder letztlich so ein Ding. Also alles im Leben ist ja so in so Wellen, ne? Also Deutschland hat einen guten Start hingelegt, also Bundesrepublik Deutschland, wirtschaftlich total nach oben katapultiert und ich glaube, wenn es gut läuft, dann neigt man dazu, ne? Das ist ganz normal, dann denkt man so, ja, läuft doch gut, ne?
Ja.
Bewahren erstmal so. Und jetzt, dann hat man immer aushalten und dann verpennst du irgendwann die Innovation. Man kennt das aus so vielen Bereichen. Also ich kann wieder den Diskothekenvergleich machen. Ne? Diskotheken, die gut liefen, da wird dann nichts verändert, weil die ja noch gut laufen. Ja. Aber dann guckt irgendwie jemand sich das mal an und macht mal so eine 5-Jahres-Prognose und sagt, ey Leute, in 5 Jahren seid ihr nicht mehr konkurrenzfähig und habt ihr ein richtiges Problem. Ihr müsst jetzt eigentlich neue Infrastruktur, neue Sachen, neue Ideen entwickeln. Und ich glaube, aber solange es gut läuft, alle eigentlich so halbwegs zufrieden sind, dann passiert halt wenig, ne? Dann ist wenig Innovation am Start.
Ja, genau, sehe ich genauso. Das ist auch meine Philosophie, meine persönliche so irgendwie. Also in dem Moment, wo du so einen Status erreicht hast oder so ein Level erreicht hast, wo du sagst, jetzt könnte ich mich theoretisch mal zurücklehnen und mal genießen, dann mach es auch eine Sekunde, ja, oder einen Tag. Und dann mach dir aber Gedanken, wie geht's jetzt weiter? Was muss ich verändern, damit's weiterläuft in Zukunft und so weiter? Und dieses Ausruhen, da bleiben manche dann zu lange hängen einfach, weißt du? Und da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, das war jetzt in den letzten paar Jahren war das manchmal so. Ja.
Ich kann dazu noch eine ganz kleine anekdotische Evidenz, also ein Kumpel von mir, der Lehrer ist, hat mir ein bisschen was erzählt. Ob das jetzt repräsentativ ist, das muss man immer, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, vielleicht auch doch. Er hatte mir nur erzählt, also wie gesagt, er ist Lehrer, der hat ja jetzt ein Jahr hier dieses Distanzlernen gemacht, also ne, kennt ihr ja alle mit irgendwie Zoom-Konferenzen und alles, und da wurden Plattformen aus dem Boden gestampft, und er sagte, das war alles irgendwie ziemlich holprig, ne? Und war auch nicht alles gut. Aber der sagt, er wäre erstaunt, was auf einmal in einem Jahr möglich war, gezwungenermaßen, ne? Also, man kann jetzt sagen, es war jetzt nicht alles mega geil, aber man muss immer berücksichtigen, die haben quasi von null gestartet. Und die haben jetzt schon Sachen etabliert in deren Schule, und die werden das beibehalten. Das wird nicht wieder zurückgehen. Also die werden bestimmte Dinge, sowas wie Hausaufgaben digital einreichen, Aufgaben dann über die Plattform lösen und so, das bleibt. Und das Krasse ist, das hätte ja auch schon vorher geklappt. Okay. Also er ist halt total begeistert, weil er sagt halt, er merkt, es gibt Schüler, die profitieren davon unfassbar. Es gibt Schüler, für die ist das schlecht, ja. Also die kommen mit diesem Distanzlernen nicht klar. Man kann auch lustigerweise sagen, dass tatsächlich stille, ruhige Mädchen kommen viel besser damit klar als testosterongesteuerte Jungs. Die kommen irgendwie zu Hause zu gar nichts mehr, die spielen nur noch Fortnite. Aber also er hat halt gesehen, dass diese neuen Strukturen, die jetzt gezwungenermaßen eingeführt wurden, total die krassen neuen Möglichkeiten gebracht haben, und er ist sich so sicher, nach Corona wird es nicht zurückgehen, wie es mal war, sondern die werden das an der Schule weiter beibehalten. Es wird sozusagen einen neuen digitalen Weg der Schule auch beibehalten.
Sinan, das finde ich schon, das krass. Freut mich für deinen Kollegen und für deinen Freund ungemein. Jetzt hier nächste anekdotische Evidenz aus meiner Hand. Meine Tochter besucht eine zweite Klasse hier in Norddeutschland, und sie hat in anderthalb Jahren Pandemie jetzt genau zweimal eine Videokonferenz gemacht. Bei der ersten musste abgebrochen werden, weil die Lehrerin das Mikrofon nicht richtig hingekriegt hat. Und die zweite hat dann ohne Lehrkraft stattgefunden. Das war dann einfach nur, damit sich alle Kinder nochmal sehen. Und die haben dann einfach nur Faxen gemacht vorm Laptop, ja. Also es war kein Unterricht. Das war das digitale Lernen hier bei uns in der Gegend. Ja?
Ich sag ja, da gibt es jetzt solche und solche Fälle, aber ich denke, also unterm Strich muss man ja sagen, es wurde trotzdem viel bewegt. Ja. Bei dir jetzt zum Beispiel nicht.
Ich muss noch eine Sache sagen. Also es gibt ja keine Präsenzpflicht, ja, und wir haben unsere Tochter auch zu Hause gelassen. Wir haben so Inzidenz 150, 155 gehabt. Da habe ich sie zu Hause gelassen, obwohl ich sie auch hätte hinschicken können. Ne? Ja. Da wurden uns die Arbeitsblätter dann auch über so eine Plattform als PDF zugeschickt. Ja, am Anfang der Pandemie musste ich in die Schule fahren, die abholen, die PDFs ausgedruckt. Nachher wurden die dann über so ein E-Mail-System, was extra gebaut wurde.
Ja, habt ihr, ne, kein Faxgerät? Oder was?
Wurde uns das zugeschickt. Und dann aber, das war dann immer noch so, du unterhältst dich dann mit Eltern aus der Klasse, ne, die ihr Kind hinschicken. Ja, und dann stellst du fest, warte mal, diesen Zettel haben wir ja gar nicht bekommen. Und den auch nicht. Und diesen Zettel haben wir auch nicht bekommen. Ne? Und dann fragst du mal nach so, oh, Entschuldigung, den haben wir vergessen zu senden. Ja, also du musstest immer noch dann auch noch hinterherlaufen.
Ja, okay, aber ich möchte nur sagen, also das ist ja, wir können jetzt aus...
Nein, ich weiß, was du sagst, wir brauchen da gar nicht...
Hier im Chat wird auch gerade gesagt, Homeoffice zum Beispiel ist auch so ein Boost jetzt.
Mega Boost.
Der wird natürlich nach Corona bleiben, ja. Und ich fand einfach interessant, also um nochmal auf das ursprüngliche
Zoom-Konferenzen Thema zu kommen. Und so, das bleibt alles, glaube ich.
Genau, wie viel weniger Geschäftsreisen auf einmal nötig sind.
Ja. Umlandsflüge werden, glaube ich, ein bisschen weniger machen und so.
Also große Firmen werden jetzt auch irgendwie verdutzt da stehen und sagen, krass, wie viele Millionen haben wir noch mal im Jahr für Fernreisen ins Budget reingeschrieben? Die waren gar nicht so richtig notwendig. Ne? Ja. Ich will jetzt auch nicht, also nur Homeoffice ist auch wieder alles Kacke und so, aber worum es mir eigentlich geht, ist, dieses eine Jahr hat ja mal gezeigt, was unter extremen Druck und Innovationszwang auf einmal möglich war. Ne? Also das vieles davon hätte man ja, und hätten wir eine bessere Internetinfrastruktur, dann wäre es ja noch geiler gewesen. Aber es zeigt einfach, was für ein Potenzial in Innovation ja da ist und was aber gar nicht ausgeschöpft wird. Und da ist ja meine Hoffnung, wenn man sagt, okay, lass mal was, eine neue Regierung, die einfach mit einem neuen Spirit rangeht, die sagt, ey, lass doch mal neue Sachen machen. Weil ich weiß, die Leute, erstmal so Änderungen, erstmal unbequem, muss ich hier mein Homeoffice einrichten und so, alles doof, aber manchmal, ne, lohnt es sich halt mal sozusagen in die Innovation, die so ein bisschen unbequem ist, rein zu investieren, um dann eben Profit draus zu
schlagen. Ja, können wir nur hoffen, dass wir vielleicht mal so eine Regierung bekommen, die das in die Hand nimmt.
Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ja. Oder wir haben dann Schwarz-Grün und dann haben wir
Stillstand mit Windrädern.
Stillstand mit Windrädern.
Ja, wir müssen uns noch mal eben, das habe ich zwar gar nicht auf dem Zettel hier, aber das ergibt sich gerade. Was machen eigentlich die ganzen Querdenker, wenn die Pandemie zu Ende ist? Was passiert mit den ganzen?
Ich habe da eine Vermutung. Also,
gehen die wieder in ihre Höhlen und Löcher oder?
Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Dafür ist das Support Money viel zu wichtig. Also das ganze Geld. Also ich finde das hardcore, wenn du mal überlegst, was ich mit Sinans Woche verdiene. Und mein YouTube-Kanal ist klein, ne? Also ich lege ja die ganzen Zahlen offen, die ganzen Einnahmen und so sind ja für jeden ersichtlich. Und ich glaube, das müsste die Leute auch nochmal ein bisschen schocken, was da für ein Geld drin ist. Und ich glaube nicht, dass die das einfach so, die werden ein neues Feld besetzen. Weil die haben jetzt auch so, also was ich auch zum Beispiel jetzt von Gunnar Kaiser oder so mitbekommen habe, ne, der plant eine ganze Agentur, die stellen jetzt irgendwelche Praktikanten ein.
Also,
und so,
ich muss mal kurz unterbrechen. Also du meinst, weil Gunnar Kaiser zum Beispiel, der verdient gerade viel Geld während der Pandemie und der wird das nicht akzeptieren, dass er dann kein Geld mehr verdient, wenn die Pandemie zu Ende ist, sondern der wird sich irgendwas überlegen, wie kann ich das Ganze noch weiter monetarisieren?
Richtig, okay. Ja. Und der wird also mein Tipp, ich würde Geld drauf wetten, dass er, glaube ich, ganz stark in das Grünen-Bashing einsteigen wird, weil das natürlich genau in seine Erzählung reinpasst, ne? Also die Verbotspartei, die Rechte wegnimmt, das ist ja im Prinzip auch das.
Also, ne, politisch aktiv bleiben werden oder die müssen ja irgendwie dann ein neues Narrativ haben. Ja. Also was fangen die dann? Also die können ja nicht mehr dann gegen Impfungen sein und nicht gegen Chips und.
Nee, aber dann wirst du irgendwann das Thema haben, zum Beispiel Tempolimit. Ich vermute mal, dass die Grünen dafür sind, dann heißt es, Tempolimit schränkt meine keine Ahnung, was schränkt das nochmal ein? Mein Leben.
Ja, meine Freiheit.
So viel Bargeld.
Bargeld schenkt dir Freiheit.
Ja, Bargeld, so Digitalisierung insgesamt schränkt komplett die Freiheit ein. Also ich sehe auch schon, dass die thematisch da sich in diese Felder reinbewegen, weil sie natürlich auch merken, dass Corona.
Du hast ein Auge drauf.
Ich sehe ganz klar. Also das Corona-Thema, das läuft sich dann irgendwann so aus. Das wird auch dann nicht mehr darüber gesprochen, dass dann irgendwie der ganze große Plan dahinter.
Ich hatte damals so oft Unrecht. Oh Scheiße, lasst verschweigen wir jetzt mal alles lieber. Was macht dann so ein Attila Hildmann? Oder geht er wieder zurück und macht sein Restaurant auf oder so? Oder ganz viele hat er ja gehabt.
Ne? Der hat einen Haftbefehl in Deutschland, der kann nicht nach Deutschland. Also wenn er nach Deutschland kommt, ist er im Knast.
Verjährt ja irgendwann, ne? Attila nach 7 Jahren oder so? Verjährt das, oder? Oder Haftbefehle? Boah, ich weiß gar nicht.
Fragst du wieder.
Haftbefehle verjähren, glaube ich.
Du musst nicht. Haftbefehl fragen. Hafti, wie sieht's aus?
Okay, der kommt nicht.
Ich weiß es nicht.
Und Wendler hat ja auch einen Haftbefehl, ne?
Nee,
Wendler nicht. Was macht der eigentlich, wenn jetzt bald die Pandemie vorbei ist? Der hat ja keinen Schlagerjob mehr, keine Werbeverträge, kein IQ. Ja,
was macht der Wendler?
Ja, ich stelle mir gerade die Frage, was machen die eigentlich alle dann demnächst? Okay, so ein Gunnar Kaiser die fangen ja an, gerade Parteien zu gründen oder so, ne?
Ja, aber die haben sich ja schon wieder im Sande verlaufen. Okay. Also die hatten am Anfang, wie hieß denn die erste Partei von denen, die haben sie schon wieder verworfen. Die neue Partei ist jetzt irgendwie die Basis. Ja,
das meine ich.
Davor war es. Ja, aber davor gab es noch eine andere. Okay. Der Widerstand oder so. Widerstand 2020. Ja. Das war, ne, so haben wir gemerkt, irgendwie, ja, fuck, ist nix.
Okay.
neu labeln. Nee, also, ich sag mal, die so ein bisschen was auf dem Kasten haben, so ein Gunnar Kaiser oder so, der wird, denke ich, sehr stark politisch werden, ne? Und also Attila, glaube ich, der hat sich so weit ins Abseits katapultiert, ne? Also dem wirklich jeder Telegram-Post hat, glaube ich, 5-mal das Wort der Jude. Mhm. Also es ist wirklich, der ist. Das ist.
Ja.
Also bei dem sehe ich gar keinen Weg zurück. Also Wendler, keine Ahnung. Also
das große Comeback kommt dann, die Comeback-Show, irgendwie auf RTL und so. Und dann kriecht er da so an und sagt, verzeiht mir alle, ich war damals doof, dumm,
verwirrt. Blöd. Nee, ach, das weiß ich, weiß nicht. Also ja, das ist halt auch so.
Hier, der.
Oder es bleibt so eine, es bleibt so eine kleine Parallel. Ich weiß ja nicht, wie groß das am Ende bleibt, ob die groß genug sind, dass die sozusagen ihren eigenen Wirtschaftskreislauf haben.
Die in der weißt du? Die wollen aus der die Deutschland GmbH irgendwie da austreten oder so, ne? Und dann ihr eigenes in einen Staat gründen.
Ja, nee, also die können ja, die Frage ist ja, ob sie quasi so, wenn sie unter sich bleiben, ja, also alle Querdenker unter sich so, du hast da Anwälte, du hast da Ärzte, du hast ja alles, ja. Dass die sich einfach die ganze Zeit schön zureden, ja, ja, die da, die sind die Schlafschafe und so, aber in sich haben sie genug Wirtschaftsleistung, dass sie sich gegenseitig supporten können. Also weißt du zum Beispiel, der Wendler...
Glaube ich nicht.
Ich weiß, ist nur so eine Theorie. Der Wendler macht dann ein Konzert und dann gehen da auf einmal Leute hin, die gar keine... Die waren nie Wendler-Fans und fanden das nie cool, aber die finden den so dufte.
Ganz vergessen, weil er so, passiert nicht.
Weil der mal so die Truth und so...
Ich glaube, das wird einfach viel einfacher alles werden. Also wenn die Pandemie sich ausläuft, dann läuft auch der Zusammenhalt dieser Gemeinde auseinander. Also das... verläuft sich dann im Sande. Die fangen dann, die posten okay. dann nicht mehr so. Ein paar werden natürlich weitermachen, ne? Vor allen Dingen die Leute, die da jetzt von leben. Aber hier Uschi Meier von nebenan, die einfach nur ein bisschen dumm ist, die den ganzen Tag gepostet hat, ja, Bill Gates, der will mir hier Chips in die Venen jagen, die hört dann niemand auf, das zu posten, glaube ich. Und,
ich will keine Pringles in meinen Venen. Also, der Jonas schreibt im Übrigen gerade im Chat, 5 Jahre ist die Verjährung für einfache Volksverhetzung. Ja.
Aber der
das heißt, war das fünf
ein,
Jahren,
war einfache, war das schon einfach, was der gemacht hat? Ich glaube, das war schon,
ich weiß nicht,
schon krass.
Gilt das oder ist das oder gilt dann mehrfache? Heißt das einfache?
Nee, also nicht einmalige, sondern
ich weiß.
Es kommt darauf an, wie du das machst. Und ich glaube, wie er das okay. macht, das kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass es einfach ist.
Also ich würde das schon heftige Volksverhetzung.
Ja, weil ja vor allen Dingen, also wenn du das hier, wenn wir beide in einem privaten Gespräch das machen würden, dann wäre es glaube ich einfach. Aber er macht das mit 100.000 Followern und so. Das ist schon nicht mehr einfach.
Okay.
Okay, haben wir noch ein Thema, Sinan?
Ich habe noch ein ganz fieses.
Hau raus.
Ja, ich würde gerne einmal kurz, vielleicht kriegen wir es kurz hin, mal über den Fall Metzelder mit dir sprechen.
Ja.
Ja, also ich denke, weiß nicht, viel dazu muss man wahrscheinlich nicht sagen. Also haben, glaube ich, alle mitbekommen, Metzelder, der ehemalige Fußballspieler, stand ja, ich weiß gar nicht, wie lange stand das jetzt zur Debatte alles? Wann gab es die ersten Meldungen?
Über ein Jahr war das auf jeden Fall.
Über ein Jahr, ne? Hieß ja eher, da ploppten so die ersten Meldungen auf, kinderpornografisches Material besessen und verschickt und so. Dann kam ja jetzt eben raus, er hat gestanden und hat eine 10-monatige Bewährungsstrafe, meine ich, bekommen, richtig? Ja. Und ja, ich verfolge dann immer so ganz gerne, was dann so auf Instagram kommentiert wird und boah, das ist schon wieder so, ja, darf man eigentlich nicht machen. Da schreibt, kommentiert natürlich hauptsächlich so der wütende Mob drunter. Und dann ganz viele, also im Prinzip regen sich alle übers Strafmaß auf.
Ja.
Und ja, also ich würde da gerne mal so eine Position einnehmen, die, also über das Strafmaß kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich bin kein Jurist. Ich gehe davon aus, dass das irgendwie schon so seine Richtigkeit haben wird. Wenn auch nicht, ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich finde, eins irritiert mich dabei immer, dass so Leute, die dann auch so, vor allem natürlich in Social Media, so unfassbar krasse Strafen fordern. Also du liest dann teilweise Sachen, ne, so der gehört 18 Jahre in ein Loch gesperrt.
Penis oder abschneiden, so, ne? Das ist auch mal der Klassiker. Der
Penis ab und der gehört in ein Loch gesperrt. Und ich lese dann immer so ganz viel, natürlich emotionale Reaktion. Mhm. Ja, kann ich alles verstehen, aber ich frage mich dann immer, geht's den Leuten tatsächlich eigentlich um das Problem Pädophilie an sich?
Guter Punkt, Sinan. Guter Punkt. Ich möchte mal eben kurz erwähnen. Also der Christoph Metzelder hat vor Gericht nämlich gesagt, er hat sich die Bilder von einer Webseite runtergeladen, die öffentlich im Internet zugänglich ist. Also der hat jetzt nicht irgendwie auf illegalem Weg, also ich weiß nicht, illegal, auf jeden Fall von einer Webseite hat sich das Material runtergeladen. Und heute kam auch eine Meldung, dass die im Darknet eine Webseite dicht gemacht haben, auf der Kinderpornografie geteilt wurde. Und die Seite hat 400.000 Nutzer gehabt.
Hm.
So, wenn man jetzt so laut brüllt und Christoph Marzell da in ein Loch werfen will, dann muss man doch eigentlich auch genauso laut oder noch viel lauter brüllen, die Leute, die so eine Webseite betreiben oder die Leute, die dieses abscheuliche Material herstellen, ja, die müssten doch viel, viel mehr angegangen werden als jemand, der sich das einfach nur runtergeladen hat und dann hat das an seine Bekannte geschickt, ja. Verstehst du, was ich damit sagen will?
Ja, ja, du willst halt quasi an die das, also die jetzt das auch noch herstellen.
Die es herstellen und die dafür sorgen, dass es zugänglich ist und so weiter. Weil das, die sind ja viel, viel krasser als jemand, der sich das einmal runterlädt und dann privat weiterteilt.
Ja, ja, klar. Ja, ja, gut, das stimmt schon. Aber also jetzt, ich finde sowieso, ich gehe dann sogar noch einen anderen Schritt und sag, bei sowas jetzt, also anscheinend hat ja Christoph Metzelder eine, je nachdem wie ausgeprägt, weiß ich nicht, eine Pädophilie.
Deiner Meinung nach, jetzt musst du gucken, dass das hier nicht justiziabel wird, deiner Meinung nach.
Ja, okay, also er hat, also warte mal, hat er nicht, also er hat meines Wissensstandes nach gestanden, dass er es schon sexuell erregend fand, was er da gesehen hat.
Das war nicht das, was ich gelesen habe. Ich habe gelesen, er hat das, fand das sexuell stimulierend, die Sachen runterzuladen und zu teilen, weil das eine kriminelle Handlung ist. Und diese kriminelle Handlung hat ihn sexuell stimuliert oder angetörnt, oder so hat er das gesagt, glaube ich. Das ist mal das, was ich mitbekommen habe.
Okay,
er sei
okay,
aber ausdrücklich nicht jetzt pädophil.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, er ist wohl offensichtlich pädophil, dann ist das deine Einschätzung.
Okay, ich verstehe. Ja. Ich verstehe den Punkt. Also klar, ne? Ist jetzt halt die Frage, ob das letztlich ein juristischer Zug ist, um sich da eben rauszubinden. Aber gut, weiß ich nicht. Ändert eigentlich jetzt nichts an der Sache, die ich... Ich möchte eigentlich Metzelder aus der Gleichung mal rausnehmen.
Okay.
Also wir sind uns ja einig, es gibt Pädophilie. Es gibt Menschen, das ist ja klar. Also es gibt Menschen, die irgendwie eine sexuelle Erregung verspüren, wenn sie Kinder sehen, wenn sie oder gerne mit Kindern sexuelle Handlungen vollziehen wollen.
Ist allgemein bekannt, allen voran aus der katholischen Kirche.
Ja, irgendwie schon. So. Und ich frage mich dann halt immer so, also da gibt es jetzt auch so eine gute Doku von Steuerung F, glaube ich. Da geht es halt auch darum, dass das dieser Gedanke, wir können jetzt richtig voller Wut und Hass und wir wollen denen alles abschneiden und so weiter, aber ich sag's jetzt mal, im Grunde kann erstmal keiner was dafür, was er geil findet. Dafür kann keiner was.
Ja, also das ist jetzt ein Thema.
Ja, wenn ich jetzt hier, ich stehe jetzt hier und stehe drauf, weiß ich nicht, auf Kaffeetassen.
Ja.
So, kann ich nichts für. Wenn ich Kaffeetassen geil finde, ist das so. Das habe ich nicht in der Hand. Das ist einfach, also die habe ich jetzt in der Hand, aber das habe ich nicht, ist nicht in meiner Macht, das zu entscheiden. Ja. So, und jetzt also,
kann es ja viel trivialer sein. Du kannst sagen, du hast eine sexuelle Neigung gegenüber Frauen.
Ja.
Die ist dir...
Du Schwein.
Das ist super heikles Thema. Also da bist du ganz schnell auf dünnem Eis und verstößt auch sehr schnell auf Unverständnis. Aber wenn man die Theorie vertritt, man hat seine Neigung mit der Geburt mitbekommen. Ja, also das ist dir angeboren sozusagen. Also das ist dir angeboren, ob du homosexuell bist oder heterosexuell. Und genauso wird ein gewissen Prozentsatz an Menschen wird angeboren, dass die halt auf Kinder stehen. Warum auch immer.
Ja.
Also das entwickelst du nicht irgendwann, sondern das, du kommst in eine Pubertät und dann, ich stehe gar nicht auf Frauen oder auf Männer, mich ziehen Kinder an. So. Dann hast du den Salat erstmal, ne? Und ich habe da auch mal so ein Interview mit so einem Pädophilen gesehen, der sagte, also bei ihm war das halt so. Und er sagt so, scheiße, ich stehe nicht auf Frauen, ich stehe auf Kinder. So eine Scheiße, weißt du?
Ja.
Und was machst du dann so, ne? Und dann, lebst du damit erstmal, ne? Und ich weiß nicht.
So. Genau, und jetzt darum geht's ja, ne, es gibt ja auch, glaube ich, dieses Kein-Täter-Werden, ist das nicht sogar eine Website oder so, und genau, das Schlimme, also man muss ja wirklich sagen, Pädophilie ist so dermaßen geächtet in der Gesellschaft, das ist ein sozialer Tod, Das ist einfach so. Deswegen ist jetzt eine Metzelda, ich wollte ihn nicht mehr erwähnen, aber deswegen ist ihm natürlich auch so unfassbar wichtig zu erwähnen, dass er nicht pädophil ist.
Der ist trotzdem raus. Also der ist weg.
Natürlich, aber es ist der Versuch. Warum machst du das? Ja, vielleicht ist es auch so, vielleicht stimmt es auch so, aber ist ja auch völlig egal, weil du weißt ganz genau, einmal dieses Ding, einmal diesen, wie sagt man, keine Ahnung, Elefanten im Raum, Pädophilie, du bist am Arsch. Der wird nie wieder, wird der in irgendeiner Fernsehsendung.
Der kann auswandern eigentlich. Job, also der kann auch nicht mehr auf die Straße mehr gehen.
Der hat eigentlich verloren.
Weil er ist prominent auch noch, das ist das Problem, was er hat. Ne? Der kann nicht in einer Stadt ziehen.
Genau, und jetzt, pass auf, jetzt machen wir öffentlich auch noch so diese Hetzjagd und wir zeigen das so. Und was macht das mit einem, der wie du eben gesagt hat, der dann irgendwann merkt, scheiße, ich stehe auf Kinder.
Ja.
So, das ist erstens eine unglaubliche Belastung, Druck und eine permanente Angst. Also du machst es Menschen natürlich auch nicht gerade leicht, aus diesem Schlamassel rauszukommen, ne? Und dann frage ich mich, weil mein Interesse ist ja, ich will am liebsten, dass keine Kinder vergewaltigt werden. Ich will, dass sowas nicht entsteht. So, und wenn ich es dann Leuten so schwierig mache, da irgendwie rauszukommen, dann ist das ja kontraproduktiv.
Ja, die Gesellschaft ist, glaube ich, noch nicht so weit, das irgendwie auch nur im Ansatz aufzugreifen, das Thema, und zu bearbeiten. Also du müsstest ja, also man hat das ja damals gesehen, an der Homosexualität, ne? Irgendwie in den 40er, 50er Jahren und so, hat man ja versucht, das wegzutherapieren noch. Es war ja bis in den 60er Jahren sogar noch unter Strafe gestellt. Also richtig, Paragraph war das, sind sogar Leute verhaftet worden und in den Knast gekommen, weil sie schwul waren. Dann hat man versucht, das irgendwie mit Medikamenten und mit Stromtherapien und so weiter aus den Leuten irgendwie rauszutherapieren. Das hat ja, war Quatsch, war das Und wenn du das jetzt überträgst auf die Pädophilie, dann sind wir auch an dem Punkt irgendwo jetzt. Sind wir jetzt frühestes Mittelalter irgendwo, ne? Aber ich habe auch keine Lösung für. Ich bin noch total, also wenn jetzt jemand meine Tochter anfassen würde, würde ich zur Selbstjustiz wahrscheinlich greifen, ja. Ich kann mich mit einem Freund von mir, der ist Richter, der sagt auch, der hat drei Kinder, der sagt auch, ey, wenn jemand meine Kinder anfasst, ja, dann greife ich auch zur Selbstjustiz. Und der ist Richter, ja. Das sind so eine dicken roten Linien, die da überschritten werden.
Natürlich, menschlich kann ich das verstehen. So, also man merkt schon, ich glaube, wir haben das Thema jetzt schon ganz gut beackert irgendwie, dass man merkt, okay, das ist irgendwie auch hier wieder zu differenzieren. Man muss eben schauen und einfach nur diesem ersten Impuls nachzugeben und zu sagen, ey, du musst Schweiß am Schwein, Eier ab, alle Eier ab, 400.000 Löcher buddeln, alle reinschmeißen. Das ist halt, das löst das Problem.
Das löst das Problem
nicht. Das ist so eine Reaktion.
Also war schon mal das Problem, also man muss halt sowas wie die Webseiten dazu machen, die dürfen gar nicht erst entstehen. Oder die Leute, die dieses Bildmaterial herstellen, ja, vielleicht sind die ja noch nicht mal pädophil, weiß man ja nicht, ne?
Ja. Aber kann ja auch einfach geschäftliche Gründe haben. Aber jetzt pass auf, interessanter Punkt, jetzt sagst du was. Und zwar, jetzt sagst du, da bin ich ja ganz deiner Meinung, erstmal diese Website herstellen, scheiße, dieses Material überhaupt erstellen, mega, das ist ja eigentlich der Skandal, ja, dass da am Ende Kinder zu Schaden kommen und so. Und jetzt Ich erwarte keine Antwort darauf, weil das unglaublich schwer ist. Aber es gibt so natürlich den Gedanken, den ich auch mal gehört habe, was ist mit so 3D-Pornos mit Kindern, die jetzt quasi, ne, also das sind keine echten Kinder, sondern du animierst das. So. Ist ja auch verboten.
Sina, es gibt auch so Sexpuppen.
Ja, genau. Da gäb's auch, könnte man jetzt Kindersexpuppen anbieten. Hartes Ding,
hartes
oder?
Hartes Thema, also, ja. Aber hallo, ey.
Aber das ist halt, ne, also. Ich habe da so drüber nachgedacht und dachte so, boah, krass. Also, auf der einen Seite denkst du so, kranker Scheiß. Auf der anderen Seite, willst du einen zwingen, der diese Neigung hat, dass er es nie ausleben kann? Also, in echt sowieso nicht, aber dass er es auch nicht mit einem Substitutionsobjekt, was weiß ich, keine Ahnung.
Also ist mit Sicherheit irgendwo, bevor echte Menschen Schaden nehmen, ist sowas natürlich mit Sicherheit der bessere Weg, ja. Aber ob der moralisch auch richtig ist, da stehen wir auf einem anderen Zettel.
Da frage ich mir dann immer, da stelle ich mir dann so die Frage, also ich habe manchmal so dann total die komischen, wirren Gedanken in meinem Kopf und dann denke ich mir so, okay, wie wäre das denn, wenn ich jetzt merke, ich bin pädophil und ich male mir meine eigenen Kinderpornos für mich, ja, und bin total happy. So, wäre tatsächlich wahrscheinlich sogar auch verboten, wenn ich die selber male, oder? Ist das nicht auch, keine Ahnung, ich weiß es nicht, bin kein Jurist, aber eigentlich so, wie krass das ist. Ja. Also dann könnte ich am Ende moralisch oder gesellschaftlich verurteilt werden für das, was ich da so für mich mache. Ja. Eigentlich auch komisch.
Ja. Ja, für das, was dir die Natur mit auf den Weg gegeben hat. Unter der Voraussetzung, dass es wirklich so ist, dass diese Neigungen per Geburt mitgegeben werden. Ja. Ich weiß nicht mal, ob das wissenschaftlich bewiesen ist. Ich kann es mir aber gut vorstellen. Tja.
Ja, auf jeden Fall wollte ich halt dieses Thema mal ansprechen, weil ich zuck da immer so zusammen, wenn ich dann in diese wirklich Gewaltfantasien gegenüber solchen Leuten im Internet lese, dann denke ich mir mal, oh komm, das löst das Problem.
Da kannst du auch dann, nicht, da brauchst du auch nicht mehr diskutieren, ne? Das ist dann schon zu Ende, bevor es losgeht, die Diskussion. Ja,
genau.
Das löst das Problem nicht, ja. Aber also was man aber, glaube ich, eben kurz festhalten kann, also Christoph Metzelder lädt ein paar Bilder runter, teilt die und soll dafür gelyncht werden, aber dann muss man auch tatsächlich die Leute, die das Bildmaterial hergestellt haben, und das soll wohl hammerhart gewesen sein, ne? Die muss man eigentlich auch im gleichen Atemzug dann in diese Löcher schmeißen, ja, wenn man sowas schon fordert.
Ja, leichtes Thema für mich.
Ja, wir brauchen noch ein leichtes Thema zum als Rausschmeißer.
Ein rausschmeißer-leichtes Thema haben wir.
Ja, noch. Was denn?
Ein ganz leichtes. Ja, wir haben, ich habe eine Sinans-Woche-Spende bekommen, vor ein paar Tagen. Ja, es war eine großzügige Spende. Und zwar 100 Euro habe ich bekommen. Und ich habe nicht, also eigentlich nicht ich, weil in dem Text stand, derjenige hatte unseren Podcast nämlich gehört. Und er fand das so unterhaltsam und cool und hat sich gedacht, er gibt es uns beiden. Ich habe dir dann einen Screenshot geschickt. Guck mal, wie nett ich bin. Ich hätte das auch einfach unterschlagen können.
Tisch, ne? Ja, hätte man in die linke und rechte Tasche stecken können, Sinan.
Einfach so, ja, danke.
Also Disclaimer, das Geld ist hier noch nicht angekommen, Sinan.
Ja. Ich habe dir den Screenshot geschickt und gesagt, hier, guck mal, das ist der Text.
Der Schuldschein ist heute, Screenshot ist heute der neue Schuldschein. Ist das
der neue Schuldschein. und er hat gesagt, wir sollen uns ein Vier-Gänge-Menü leisten. Jetzt sind aber alle Geschäfte zu und wir wohnen, ich weiß gar nicht, 350 Kilometer auseinander. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Schieben wir dieses geile Essen gehen auf nach die Pandemie oder machen wir was anderes oder bestellen jeweils für 50 Euro bei Mac?
Ich glaube, Mac ist jetzt nicht so das geile Vier-Gänge-Menü.
Es wird außerdem 40-Gänge-Menü, 40 Cheesy.
Also bei uns sinkt die Inzidenz zurzeit rapide, so Richtung unter 50 wieder. Und also mit großen Schritten. Und ich glaube, man kann, also ich könnte dich jetzt auch einladen, hier hinzukommen. Und du kannst bei uns übernachten und wir könnten uns zumindest das Essen im Restaurant bestellen und dann abholen. Ich glaube, das funktioniert ohne Probleme.
Also ich würde sagen, lass uns das Geld auf jeden Fall in ein Real-Life-Event.
Ja, ich finde das mit dem Essen gar nicht schlecht. Das ist eine gute Sache. Ja. Und mal richtig, richtig schönes Essen ausgeben. Und so wie der Hörer das auch empfohlen hat. Ein Vier-Gänge-Menü machen wir dann mit Vorspeise und so weiter. Und
Dann haben wir auch was, worauf wir uns freuen können. Ja. Also vielleicht werde ich ja auch noch irgendwann geimpft. Dann.
Ja, dann müssen wir das tatsächlich im Restaurant machen. Dann müssen wir das ein bisschen verschieben. Vielleicht bis nach dem Sommer. Vielleicht müssen wir gar nicht mehr so lange warten. Und ich habe auch gehört, jetzt hier so in Bayern und so soll die Außengastro eröffnen. Das heißt irgendwie so Biergärten oder so. Da könnte man, glaube ich, auch schon was essen. So irgendwie, ne? Ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lange.
Jeder 50 Euro im Biergarten. Da sind wir aber richtig stramm dabei.
7 Bier ist eine Mahlzeit, ne? Und dann 4 Gänge, 4 mal 7, okay.
28. Sorry, ich bin nach einem Bier, bin ich platt.
Ja. aber auf jeden Fall vielen Dank für diese Spende. Das freut uns natürlich.
Auf jeden Fall, das war mega. Ja,
und das ist gut investiertes Geld, glaube ich.
Sehe ich auch so. Wir werden da was machen. Wir werden das auch dann das Update geben.
Genau.
So.
Machen wir die Klangküche zu für heute.
Wir haben gesprochen. Ich glaube auch.
Schließen wir's ab.
Ich möchte an dieser Stelle einmal den YouTube-Zuschauern danken. Das war ja Wahnsinn. Ich sehe gerade konstant über 300 Zuschauer.
Krass. Wow. Kann ich mir das hinterher noch angucken irgendwie? Also die Kommentare? Ich habe das jetzt parallel nicht gelesen.
Ich glaube ja. Okay. Ich werde das mal so machen, dass ich drücke gleich auf Stream beenden und dann wird er mich hoffentlich fragen, ob ich das abspeichern will. Ich denke schon. Ja, ansonsten, es hat ja super geklappt. Ich fand es sehr cool. Und wenn nichts dazwischen kommt, dann sind wir nächste Woche Dienstag um 21 Uhr wieder on air.
Aber da sind wir mit der normalen Klangküche on air, ne?
Da sind, ach stimmt.
In zwei Wochen sind wir wieder.
Oh ja, schön. In zwei Wochen sind wir wieder hier. Wochen. Ja, ja, wir machen den, genau, wir müssen, wir haben so viel, wir müssen erstmal ein bisschen wieder sammeln.
Ja.
In zwei Wochen sind wir wieder am Start. Genau. Alle zwei Wochen, 21 Uhr, Dienstag auf Sinans Woche. Ansonsten den anderen Klangküchen-Shit, die Podcasts natürlich könnt ihr auf Spotify hören. Und
genau. Ja. Gut, in diesem Sinne, macht's gut, Leute.
Macht's
Bis
gut.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.